Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Schwer hängt der Ochse am Querbalken eines Holzgestells. Mit dicken Stricken wurde sein geschlachteter Körper daran befestigt. Die Hinterbeine weit auseinandergespreizt.
Totes Fleisch. Vergänglichkeit von Rembrandt bis Bacon. Eine Sendung von Astrid Nettling.
Der Kopf des Ochsen wurde bereits vom Rumpf abgetrennt. Das Fell abgezogen. Der Körper der Länge nach aufgeschlitzt und die Eingeweide ausgenommen. Bloßgelegt ist das blanke Fleisch. Sind Fett, Sehnen, Knorpel und Knochen des toten Tiers.
Der geschlachtete Ochse ist ein Bild des niederländischen Malers Rembrandt van Rijn. Es ist eines seiner späten Werke. Gemalt hat es der fast 50-Jährige 1655.
Dunkel, ja, düster ist der Raum mit dem fast deckenhohen Holzgestell, an dem der Ochse hängt. Bis auf den mächtigen Tierkörper ist der Raum leer. Eine Holztreppe führt in ihn hinab. Vielleicht handelt es sich um einen Keller oder einen ausgeschachteten Schuppen.
Die Darstellung geschlachteter Tiere war in der niederländischen Genremalerei schon seit dem 16. Jahrhundert üblich. Zumeist wurde das ausgenommene Schlachtvieh zusammen mit den Schlachtern abgebildet, mit Mägden, Köchinnen und anderen Personen, in Markt- oder Küchenszenen.
Rembrandt jedoch verzichtet in seinem Bild auf alles erzählerische Beiwerk.
Allein und von allem abgesondert hängt der Ochse dort in dem düsteren Raum. Gelblich und weiß treten Haut, Fett, Sehnen und Knochen im Dunkel hervor. Das tote Fleisch wirkt täuschend echt.
Nach het leven, nach dem Leben. Damit bezeichnete man zu Rembrandts Zeit solche Darstellungen, die, ohne zu beschönigen, die Dinge des Lebens naturgetreu auf die Leinwand brachten. Lebendiges wie Totes. So findet sich im Inventarverzeichnis der Bilder Rembrandts der Eintrag »Ein Ochse nach dem Leben«, »Naar het leven«. Dazu schreibt der Kunsthistoriker Gregor J. M. Weber,
»Ob mit dem Eintrag dieser Ochse gemeint ist, wird sich nicht mehr beweisen lassen. Aber das Konzept des »Nach dem Leben« kann kaum krasser verbildlicht werden.«
In seinen späten Jahren war Rembrandt berühmt, geradezu berüchtigt für die raue Manier, die ruwe Manier seiner Pinselführung. Sie stand im Kontrast zum damaligen Kunstgeschmack, der klare Linienführung und akribische Feinmalerei bevorzugte. Er verwendete unverbundene wilde Pinselstriche und Pinselhiebe, bemerkte ein Zeitgenosse. An manchen Stellen wurden die Pigmente zu einem fast fingerdicken Relief.
Ja, nichts ist fein und penibel ausgepinselt. Schau, wie der raue Pinselstrich des Malers dem rauen Handwerk des Schlechters folgt. Schau, wie seine Pinselstriche dem ungeschönten Anblick von talgigem Fett, von bloßgelegten Sehnen, Knochen und blutigem Fleisch nachgehen. Und schau, was seine Pinselhiebe offenlegen, wenn der dünne Firnis des Lebens reißt.
Denn ist nicht alles in der Welt eitel und nichtig, wie schon im Buch Prediger des Alten Testaments zu lesen ist?
Es ist alles eitel, sprach der Prediger. Es ist alles eitel.
1637, zur Zeit des Barock, verfasst der Dichter Andreas Gryphius ein Sonett, ganz im Sinne des biblischen Predigers. Darin heißt es:
Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo jetzt noch Städte stehen, wird eine Wiese sein. Was jetzt noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindt.
Es ist alles eitel. Doch Rembrandt greift in seinem Bild auf keines der klassischen Vanitas-Symbole in der Kunst zurück. Nicht auf ein abgelaufenes Stundenglas, nicht auf verlöschende Kerzen oder bunt schillernde Seifenblasen.
Auch nicht auf den Totenschädel, dessen knöchernes Gehäuse seit je für ein Memento Mori stand, für ein »Sei dir der Vergänglichkeit allen Fleisches bewusst«. Stattdessen fragt Rembrandt nach Tod und Vergänglichkeit angesichts eines geschlachteten Ochsen.
»Sieht es nicht ganz so aus, als wäre er nur dafür mit seinen gespreizten Hinterbeinen an den Balken gehängt worden? Dass sich sein ausgeschlachteter Körper der ganzen Welt darbiete? Ja, sieh nur hin auf dieses ausgeräumte Fleisch. Das ist es, was am Ende bleibt. Nur das und sonst nichts.
Denn der Tod macht keinen Unterschied zwischen Fleisch und Fleisch, zwischen Mensch und Tier. Warum dann nicht ebenso gut das Fleisch eines toten Ochsen zeigen?
1857 gelangt Rembrandts Bild nach Paris in den Louvre, wo es noch heute hängt. Für die Besucher damals war es ein Schock. Der Kunsthistoriker Matthias Krüger schreibt:
Obgleich es sich nicht um einen leibhaftigen Ochsen, sondern bloß um das Bild eines solchen handelte, sahen viele die heiligen Hallen besudelt. Die Künstler aber zog der Kadaver fortan wie die Fliegen an.
1954 ist es der britische Maler Francis Bacon, der seine Figur mit Fleisch auf die Leinwand bringt.
Groß und blutig hängen sie da, die beiden offenen Körperhälften des geschlachteten Rinds. Lediglich das nackte Fleisch und im Innern das Gestänge der Rippen sind übrig geblieben. Sperrangelweit wurden die Fleischhälften nach beiden Seiten auseinandergeklappt. Gleich den aufgehängten Tierkörpern in den Schlachthöfen.
Ich war schon immer sehr berührt von Bildern, die mit Schlachthäusern und Fleisch zu tun hatten,
erzählt der Maler in einem Gespräch aus den 1960er Jahren.
Wir sind ja schließlich selbst Fleisch, potenzielle Kadaver. Jedes Mal, wenn ich einen Fleischerladen betrete, bin ich in Gedanken überrascht, dass nicht ich dort anstelle des Tieres hänge.
Vor den riesigen Fleischhälften hockt ein Mann. Wie überwältigt von dem Fleisch, das hinter ihm vor einem lichtlos schwarzen Hintergrund bedrohlich weit aufklafft. Und sieh, wie in Panik verkrallt sind seine Hände. Abgrundtiefer Schrecken füllt seinen Blick. Seinem Mund entringt sich ein fassungsloser Schrei.
Figur mit Fleisch. Dieses Bild ist kein Selbstporträt des Malers. Es gehört vielmehr in eine Reihe von Papstporträts, die Francis Bacon in den 1950er Jahren gemalt hat. Der nicht religiöse Künstler setzt sich darin mit Kirche und Papsttum auseinander, sowie mit jahrhundertealten christlichen Glaubensgewissheiten. Aber dies die Überzeugung des Künstlers?
Solche Möglichkeiten der Religion stehen den Menschen heutzutage nicht mehr offen.
Denn schau, welchen Halt könnten die verkrallten Hände des Mannes finden? Welche Vision könnte seinen schreckerfüllten Blick noch beruhigen? Welche erlösenden Worte vermag sein schreiender Mund herauszubringen. Vor diesem Fleisch und vor dieser lichtlosen Schwärze, wo alles endet und nichts beginnt.
Denn für den Künstler wird die schwarze Endgültigkeit des Todes von keinem Licht des Glaubens erhellt.
Anders ist es für Christen. Für sie bedeutet der Glaube Trost und Hoffnung auf einen Neuanfang nach dem Tod. Zwar sei der Tod das Ende aller Dinge, aber er bedeutet zugleich Übergang in ein erlöstes, ewiges Leben. In einem Interview erklärt Francis Bacon hingegen:
Ich halte das Leben für bedeutungslos. Wir schaffen bestimmte Haltungen, die ihm eine Bedeutung geben, obwohl sie an sich bedeutungslos sind. Wir werden geboren und wir sterben. Aber dazwischen geben wir dieser ziellosen Existenz eine Bedeutung.
Von dem irischen Schriftsteller Samuel Beckett existiert aus den 1960er Jahren ein Einakter von gerade mal 35 Sekunden Länge. Sein Titel: Breath, Atem.
Auf einer kaum beleuchteten Bühne hört man nichts als einen Schrei. Ein Einatmen, gefolgt von Stille. Dann ist ein Ausatmen zu hören. Abermals ein Schrei und wieder Stille. Beckets lakonischer Kommentar dazu:
Man tritt ein, man schreit, und das ist das Leben. Man schreit, man tritt hinaus, und das ist der Tod.
Sieh nur, wie das Schreien seinen Mund verzerrt. Und sieh, wie seine Gesichtszüge sich aufzulösen scheinen. Wie verschwommen sein dunkelviolettes Ornat anmutet. Wie schemenhaft die ganze Gestalt wirkt. So hockt der Mann da. Wie ein Phantom vor der Übermacht des toten Fleischs.
Bacons Bild, Figur mit Fleisch, ist ein illusionsloses Memento Mori. Sei dir der Vergänglichkeit allen Fleisches bewusst.
Aber sei dir genauso der Verwundbarkeit allen Fleisches bewusst. Sei dir bewusst, wie verletzlich alles Lebendige ist, sei es Mensch, sei es Tier. Sei dir bewusst, wie verletzlich ihr Fleisch ist unter der vermeintlich schützenden Hülle ihrer Haut.
Der Philosoph Gilles Deleuze hat von Bacons Erbarmen mit dem Fleisch gesprochen. Er führt aus:
Fleisch ist der höchste Gegenstand des Erbarmens bei Bacon. Das Fleisch hat alles Leiden bewahrt. Das Fleisch ist der gemeinsame Raum von Mensch und Tier. Nur in den Metzgereien ist Bacon ein religiöser Maler.
Ja, der Schlächter hat sein Geschäft, einem Henker gleich, abgeschlossen. Rot und blutig hängt es nun da. Das eben noch lebendige Fleisch des Geschlachteten. Seine Passion ist beendet. Und davor hockt der Schreiende, sprachlos vor dem Tierleib, der wie gekreuzigt hinter ihm hängt.
Schlachthäuser und Fleisch, so erläutert der Künstler in einem Gespräch, gehören für mich sehr stark zu dem ganzen Thema der Kreuzigung. Gleichwohl räumt Bacon ein:
Ich weiß, dass für religiöse Menschen, für Christen, die Kreuzigung eine völlig andere Bedeutung hat. Aber für mich als einen Nichtgläubigen war sie eben ein Akt des menschlichen Verhaltens. Des Verhaltens wie in den Schlachthäusern eines Wesens einem anderen gegenüber.
Und doch blickt die Verbindung von Kreuzigung und Schlachtung auf eine lange religiöse Überlieferungsgeschichte. Wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt, heißt es schon beim alttestamentlichen Propheten Jesaja in seinem 4. Lied vom Gottesknecht.
Wen genau der Prophet mit dem Gottesknecht gemeint hat, ist in der alttestamentlichen Deutung bis heute umstritten. Die christliche Tradition jedenfalls sieht in dem Prophetenwort die Ankündigung des Lebens, des Leidens und des Opfertods Jesu. Ein bekanntes lutherisches Kirchenlied aus dem 16. Jahrhundert beginnt mit den Worten:
O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit erfunden, geduldig, wiewohl du warest verachtet.
Als Rembrandt 1655 seinen geschlachteten Ochsen malt, steht er kurz vor einer Katastrophe, die sein bisheriges Leben radikal verändert. Schon seit längerem hatte sich abgezeichnet, dass er seine über Jahre angehäuften immensen Geldschulden nicht wird begleichen können.
1656 meldet er Konkurs an. Daraufhin wird sein gesamter Besitz zur Versteigerung freigegeben. Der Maler steht vor dem Nichts.
Auf der Inventarliste seiner Besitztümer findet sich auch jener Eintrag: Ein Ochse nach dem Leben. Mithin das Bild, das nach Tod und Vergänglichkeit beim Anblick eines geschlachteten Ochsen fragt. Am eigenen Leib hatte Rembrandt nun selbst erfahren, wie eitel und nichtig alles in der Welt ist.
Schau noch einmal auf das geschlachtete Tier. Gehäutet ist es, ausgenommen, und von seinem Schlächter an den gespreizten Hinterbeinen an das Querholz gehängt worden. Das ist es, was von ihm geblieben ist. Und doch bietet sein toter Körper kein Bild des Jammers.
So hebt der Kunsthistoriker Stefano Sufi hervor:
Es hat den Anschein, als identifiziere sich der Maler, der dem finanziellen Ruin unentrinnbar entgegensteuert, mit dem Schicksal des besiegten Tiers. Doch ohne jedes Pathos und ohne Mitleid zu erwarten.
Sei dir der Vergänglichkeit allen Fleisches bewusst. Aber sieh diesem Geschick alles Sterblichen gefasst ins Auge, ohne zu jammern und ohne zu klagen. Stefano Sufi fährt fort:
In ein düsteres Halbdunkel getaucht, geht von dem ausgeweideten Körper des toten Ochsen in seiner Verlassenheit eine Würde und Kraft aus, die Respekt heischt.
Ja, bloßgelegt sind Fett, Sehnen, Knorpel und Knochen des Tiers. Dennoch ist es kein seelenloses Fleisch, was da hängt. Wirkt der geschlachtete Ochse nicht wie eine regelrechte Charakterstudie? Ausdrucksstark und auf das Wesentliche konzentriert? Als hätte sich auch in diesem namenlosen und vergänglichen Fleisch die unvergängliche Idee von Würde und Kraft zu bewahren vermocht.
Rembrandt hat sein Bild in der alltäglichen Lebenswirklichkeit seiner Zeit angesiedelt. Und dort hat er auch nach Antworten gesucht, auf die Frage nach Tod und Vergänglichkeit.
So sprechen aus seinem Bild keinerlei Schrecken und keine Angst vor dem Nichts. Aber ebenso wenig bietet es Raum für den tröstenden Gedanken auf ein Weiterleben nach dem Tod.
Ja, er ist allein, wie er da hängt in dem düsteren Raum. Doch schau ein Stück nach rechts. Im Hintergrund, oberhalb der Treppe, die in den Raum hinabführt, erkennt man den Ausschnitt einer Tür. Eine junge Frau steht dort. Man sieht nur ihr rotes Mieder und ihren Kopf. Neugierig lugt sie um die Ecke, als wollte sie es ganz genau wissen. Vielleicht aber schaut sie auch am toten Ochsen vorbei. Auf den Betrachter, als wollte sie ihm sagen: Das Bild erzählt auch von dir.
Totes Fleisch. Vergänglichkeit von Rembrandt bis Bacon. Eine Sendung von Astrid Nettling. Es sprachen Wieslawa Weselowska, Janina Sachau, Wolf Anjol, Axel Gottschick, Nils Kretschmer. Ton und Technik Conor Schafran und Malte Wiegert. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2024.